herzlich willkommen zum Metal Hammer Podcast Folge 27 am 11. März.
Hallo!
Mit mir im Studio Mama Emeritus Katrin Riedel.
Und Kardinal Kessler Sebastian.
Genau, da sind wir. Ihr merkt vielleicht schon, der Themenschwerpunkt der heutigen Episode ist das heute erscheinende neue Album von Ghost, namentlich
Impera.
Genau, darauf werden wir später noch genauer eingehen, haben auch, beziehungsweise Katrin hat mit Tobias Forge gesprochen. Er wird hier also im Studio quasi live euch ins Ohr flüstern, die satanischen und okkulten und imperialistischen Hintergründe des neuen Ghost-Albums.
Wobei man mit imperialistischen Witzen dieser Tage ja nicht allzu offensiv umgehen sollte.
Das ist natürlich richtig, aber genauso wie Sabaton in der vorherigen Woche und Ghost jetzt, das sind alles Alben, die sind entstanden, lang bevor die schlimmen Dinge in der Ukraine passiert sind und Russland den Krieg erklärt hat. Alles Sachen, die am Metal selbstverständlich nicht vorbeigehen, unter denen wir alle leiden, unter denen auch Bands und Fans von dort leiden. Wir haben uns aber entschieden, in dem Podcast nicht es zu vertiefen an der Stelle, weil einfach auch so viel passiert, weil wir mit einigem Vorlauf ja auch aufzeichnen und wer weiß, was in 2 Tagen ist, daher seid euch bewusst, uns ist das bewusst, aber man kriegt sowieso schon ständig um die Ohren gehauen und wir wollen hier vor allem Heavy Metal machen.
Genau, und da kommen wir auch schon zu den News. Testament haben einen neuen Schlagzeuger und wir haben tatsächlich erst in der letzten regulären Folge über diese Personalie gesprochen, nämlich in Zusammenhang mit Annihilator.
Da haben wir auch schon über Dave Lombardo gesprochen.
Richtig, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Okay, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber Dave Lombardo wird auch langsam zum Metal Hammer Podcast Dauergast. Das ist doch schön. Und auch zum Testament Dauergast. Der ist ja nur quasi neu. Er war ja schon mal in der Band, oder?
Ja, genau, das stimmt. Und zwar Ende der 90er war er mal kurz bei den US-Thrashern aktiv und ist auch auf dem Album The Gathering zu hören. War, soweit ich weiß, sogar beim Songwriting von einigen Songs des Albums beteiligt.
Ja, jetzt vor allem durch Slayer natürlich groß und bekannt geworden und jetzt bei Testament und zeigt so ein bisschen, Slayer sind weg, aber Slayer sind nicht weg, sondern Slayer sind überall.
Slayer sind
bei
immer.
Testament, sie sind bei Exodus.
Sie sind ewig.
Total.
Ja, das ist ganz interessant jetzt, weil der ehemalige Schlagzeuger Gene Hoglan ist wohl aus freien Stück gegangen, weil es Terminkonflikte war.
Der spielt auch überall, glaube ich, oder?
Ja, er war da offenbar nur als, ich darf mal zitieren, In-Demand-Dude angestellt, also quasi auf Abruf. Es klang aber auf seiner Facebook-Seite so, als sei das eine freundschaftliche Trennung ohne großen Stress gewesen. Und er scheint sich auch auf das, was danach kommt, zu freuen. Und Testament freuen sich, dass Dave Lombardo wieder da ist. Und jetzt ist quasi fast dieselbe Besetzung am Start wie auf dem Album The Gathering. Die einzige Ausnahme ist der Gitarrist Alex Golnick, der jetzt aktuell im Line-Up steht, statt James Murphy damals.
Mhm, verstehe.
Ja, es wird ganz spannend, weil The Gathering gilt ja gemeinhin schon als recht gutes Testament-Album. Und gucken wir mal, wie und ob Dave Lombardo die Band denn in der kommenden Zeit beeinflussen wird.
Auf jeden Fall keine schlechte Wahl. Zugleich, wenn Slayer sich doch mal wieder zusammentun sollten, dann wahrscheinlich wieder ohne ihn.
Ja, steht jetzt aktuell sowieso nicht zu befürchten, glaube ich, oder?
Nö, aber die Hoffnung der Fans ist ja tatsächlich da.
Zu befürchten, das war jetzt natürlich ein blödes Wort.
Ja, vor Slayer muss man sich fürchten, das ist schon okay. Das ist total in Ordnung.
Ja, es wird aber nun auch ganz interessant, weil Testament nehmen anscheinend auch aktuell nochmal ein neues Album auf. Und da ist natürlich dann mit Spannung zu erwarten, wie sich da Dave Lombardo einbringen wird. Ich meine, manchmal ist es ja auch gar nicht unbedingt das Technische, was dann wirklich Einfluss auf so ein Album nimmt, sondern auch der Geist und die motivierende Stimmung, die eine neue Person dann einbringt. Also von dem her kann, ich meine, bei Dave Lombardo kann ja beides der Fall sein natürlich, aber in der offiziellen Ankündigung heißt es schon mal, Pure Brutality awaits. Punkt, Punkt, Punkt.
Das klingt ganz geil. Testament, Ghost Slayer. Testament sind ja auch eine sichere Bank. Jedes der letzten Alben war ein Knaller. Das nächste wird es mit Sicherheit auch. Aber mit Dave Lombardo hinter der Schießbude, wie man in Fankreisen sagt, kann es nur vorangehen.
Schön. Ja, und live erleben können wir das Ganze in dem Jahr auch noch, wenn dann alles glatt geht. Aha. Dieser Tage weiß man das ja nie so genau, aber wenn es läuft, dann im Juli auf dem Rock Harz und bei weiteren Festivals wie dem Dong Open Air, Area 53, Rock am Stück und im August auf dem Summer Breeze und dem Reload. Habe ich schon ziemlich Bock drauf, muss ich sagen.
Dann sehe ich sie ja voraussichtlich zweimal.
Ja, toll. Beim Summer Breeze und beim Rock Hearts.
So der Plan.
Ja, und live war das ja zuletzt auch wirklich gut, zum Beispiel bei dieser The Bass Drives Back Tour mit Exodus und Death Angel. Wir erinnern uns, Anfang 2020, das war kurz vor dem ersten Lockdown, große Teile der Band und des ganzen Trosses haben sich ja dann tatsächlich auch angesteckt und mussten die Tour dann, glaube ich, auch abbrechen sogar. Aber ja, schön, dass sie es offenbar ganz gut weggesteckt haben und jetzt wieder angreifen.
Weiter geht's. Weiter geht's auch bei Nightwish. Tuomas Holopainen hat sich aus dem Studio gemeldet, etwas kryptisch, Foto gepostet von sich an einem kleinen Keyboard mit einem kleinen Mischer dran
und kleines Keyboard.
Guckt fröhlich in die Kamera oder guckt nach hinten eigentlich so in den Raum und weiß gar nicht, wer noch mit im Studio ist, aber Bildunterschrift war Demo Session for #N10, offenbar der Code für das 10. Nightwish-Album. Man weiß, wie gesagt, nicht, wer im Studio ist, man weiß noch gar nichts drüber. Man weiß, dass es das erste Album ohne Marco Hietala wird. Der ist ja raus seit, es ist jetzt ein Jahr her ungefähr wahrscheinlich, dass er ausgestiegen ist. Sehen, wie sich das auswirkt. Nach dem teilweise ein bisschen experimentellen letzten Nightwish-Album Human Nature, auch spannend, wohin die Reise musikalisch geht. Auch wann das Album kommt, ist natürlich spannend, weil die Tour zu Human Nature steht noch aus. Ich glaube, sie haben das Album... Sie haben Songs aus dem Album, glaube ich, nur in diesem Livestream gespielt bisher, aber niemals wirklich live, soweit ich weiß.
Okay, vielleicht wird das ja wie bei Savage von Human Nature 2. Wobei das ja dann auch schon, glaube ich, das, also Human Nature war ja quasi schon der Nachfolger vom Vorgänger und diese Evolutionsthematik ein bisschen fortzuführen.
Und es hatte sie zwei auch noch so versteckt im Titel. Also geschrieben war das Album ja Human Punkt Nature Punkt. Also wäre es dann human.-nature.- vielleicht, wenn sie ihr Nachfolger davon...
Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel.
Ja, ich hoffe, ganz so vertrackt wird es nicht. Ich hoffe eigentlich, dass es vielleicht wieder ein bisschen mehr geradeaus geht. Ich fand das letzte Album auch sehr schön, hatte auch damit meinen Spaß. Und man kann sich da wunderbar drin fallen lassen. War ja musikalisch auch wieder einfach pompös und groß und feingliedrig und durchkonzeptioniert, aber... Bisschen mehr geradeaus, fände ich auch wieder in Ordnung.
Ja, aber habe ich das richtig verstanden? Flor Jansen, die Sängerin, ist gerade in Südafrika, weil sie an einer deutschen TV-Sendung teilnimmt?
Ja, voll schräg. Sie hatte schon mitgemacht bei der holländischen Variante. Ich glaube, Best Zängeres oder so heißt die da.
Zängeretz.
Okay, ich habe es gerade nicht vor mir.
Irgendwas ich weiß nicht, ich auch nicht.
Sing meinen Song. Die deutsche Version auf jeden Fall. Auf Vox läuft diese Serie. Die 9. Staffel entsteht gerade eben in Südafrika. Flor Jansen hat sich daher gemeldet und gepostet, dass sie daran teilnimmt, fröhlich in die Kamera erzählt, so, ja, sie unter Deutschen und sie, I'm practicing my ass off, hat sie es formuliert, mit den Deutschen sich unterhalten zu können. Also gut auch für die deutschen Fans, wenn ihr Flor trefft. Ihr Deutsch wird dann perfekt sein, hoffentlich, nach der Aufzeichnung dieser Staffel. Warum das in Südafrika passiert, weiß nicht. Wahrscheinlich, weil die Landschaft schön ist. Sie hat auch mal in die Gegend reingefilmt. Kann man anbieten. Sie ist auch super happy, natürlich rauszukommen, mal wieder wegzukommen. Nicht, weil sie von zu Hause unbedingt weg müsste, sondern einfach, weil schön, hier in Südafrika zu sein und draußen zu sein nach 2 Jahren Pandemie. Ihr Mann Hannes Vandal ist wahrscheinlich auch gerade unterwegs, um für Sabaton Promotion-Arbeit zu machen. Wo das Kind dann ist, keine Ahnung, vielleicht mitten in Südafrika, vielleicht auch bei Hannes, aber wird schon irgendwo untergebracht sein. Ich glaube, sie haben es nicht vergessen. So oder so, sie ist in Südafrika und zwar zusammen mit, das ist es ein bisschen schräg, liebes Metalhammer-Publikum, haltet euch kurz fest, während ich diese Namen vorlese, gefällt euch vielleicht jetzt nicht alles, mit dabei in der Sendung das Musikerduo SDP, bestehend aus Vincent Stein und Dark Alexis Koplin, die Künstlerin Lotte, der internationale Pop- und Soul-Sänger Calvin Jones, Musikerin und Songwriterin Elif sowie Johannes Oerding und Clueso. Das sind jetzt nicht die harten Rocker, aber umso mutiger von Vox oder vom Produktionsstudio oder wer immer dahin noch einlädt, dann auch jemanden wie Flor einzuladen, die weder aus Deutschland kommt, noch in diesem ganzen Pop-Zirkus, wo die anderen ja hingehören, irgendwie wirklich unterwegs ist, sondern da eine ganz andere einen ganz anderen Background reinzukriegen.
Aber warum macht sie das dann wohl?
Ich glaube, sie hat Bock drauf. Also so wie ich das mitbekommen hatte, also das Konzept der Sendung können wir ganz kurz erklären, für die, die es nicht kennen. Die Künstler, Künstlerinnen, die da sind, spielen gegenseitig Songs voneinander nach. Darum heißt es auch Sing mein Song. Oh, krass. Manchmal ist es so einfach.
Okay.
Halt dann im eigenen Stil, eigen interpretiert. Da kommen manchmal sehr schöne neue Varianten raus. Manchmal ist auch Quatsch. Vor allem ist es halt meistens Pop. Wie Metal das jetzt dann wird, wenn Flor dabei ist. Sie ist ja auch nicht nur Metal, sie macht ja auch solo vieles, also gerade durch Best-Sängerettes oder Sängers, wie es hieß, hat sie ja gezeigt, dass sie da sehr offen ist. Und ich glaube, sie hatte super Spaß dabei auf jeden Fall. So, ich habe das auch mitbekommen, was sie da alles gepostet hat, was für Songs da irgendwie rauskamen. Ich glaube, sie hatte Bock drauf, hat sie wahrscheinlich da gut gemacht. Und ob sie sich dann da beworben hat oder angesprochen wurde, das klären wir vielleicht mal im Nachgang bei einem Gespräch. Man weiß noch gar nicht, was ausgestrahlt wird. Es entsteht gerade auf jeden Fall. Könnte spannend sein.
Ja, na dann warten wir es ab.
Ja, und sollte jetzt jemand Herzflattern bekommen haben, sowas macht den Metal nicht kaputt. Bestenfalls finden Leute, die Flor bisher nicht kannten, die Nightwish bisher nicht kannten, die vielleicht keinen Zugang zum Metal hatten, vielleicht finden die dadurch einen Zugang, finden ihre Liebe zum Metal und hey, wir sind keine geschlossene Gesellschaft, wir sind ein wachsender, ich hoffe, offenherziger Verein und wenn jemand aus den Seelen- und herzlosen Popkreisen rausgerissen wird und in die große Liebe-Metal-Gemeinschaft aufgenommen werden kann, durch eine Sendung wie die, warum nicht? Ich meine, Manowar damals bei TV Total war ja auch ein Highlight.
Oh ja, das war ein Brüller, super. Das gerne mal wieder. TV Total ist ja auch wieder da. Aber der Metal Brother Raab ist ja raus.
Das stimmt, aber Sebastian Puffpaff ist doch bestimmt auch ein Metal Brother. Ähnlich wie Olli Schulz auch ein heimlicher Metalhead.
In jedem Fall.
Olli Schulz übrigens, um das noch kurz aufzugreifen, hat, ich glaube, irgendwann sein Metal am Mittwoch auch mal sausen lassen. Ich hoffe nicht, dass er zu genervt war, weil wir ihm zu viele E-Mails geschickt haben mit Anfragen, ob er bei uns mal irgendwie am Start sein möchte. Wir würden noch extra neuen Kassettenrekorder kaufen und so, aber er ist bisher nicht drauf eingestiegen.
Vielleicht ja im Laufe des Jahres mal sehen.
Ja, das wäre toll. Also wir halten auf jeden Fall durch. Wir halten die Fahne nach oben so. Viele Podcasts geben ja auf. Super vieles ist ja während der Pandemie gestartet und wieder eingestellt worden, auch an Metal-Podcasts. Aber wir versuchen weiter durchzuhalten. Selbst Drosten gibt ja auf. Der große Drosten-Podcast findet sein Ende. Aber wir sind weiter für euch da.
Damit sind wir auch schon bei den Alben der Woche, wobei wir das dieses Mal ein bisschen anders machen wollen. Und zwar wollen wir zuerst die Alben vom 18.03., also von nächsten Freitag, vorstellen, um dann auf die Alben vom 11.03. zu kommen, um dann zum Ghost-Interview zu kommen.
Eine tolle thematische Schleife, so machen wir es.
Wahnsinn. Und wir steigen ein am 18.03. mit Agathe Diamond, mit dem neuen Album The Seven. Ja, deutsche Black-Metal-Truppe, teils etwas symphonisch, gotisch angehaucht unterwegs. Gegründet wurde die Band 1995 bereits. Und federführend ist hier Gitarrist und Klarsänger Satonis, hinter dem sich übrigens der Metalhammer-Kollege Martin Wickler verbirgt. Und ja, die Band lag zuletzt auf Eis und kehrt nun nach 9 Jahren mit ihrem 7. Album zurück. Und das heißt dann passenderweise natürlich auch The Seven.
The Seven, genau. Ähnliches haben sie ja mit dem 3. Album auch schon gemacht, das ja. Einfach Chapter 3 hieß. So einfach kann man es manchmal machen. The Seven, bisschen mehr Back to the Roots als die letzten Alben vor der großen Pause waren, meine ich. So gerade die, ich glaube, das vorletzte, glaube ich, war gerade ein bisschen elektronisch geprägt. Also diese elektronischen Elemente sind eigentlich ziemlich weg, so. Es ist Black Metal, Dark Metal, Gothic Metal, symphonisch, schwarz und sehr, sehr, sehr bodenständig dabei, aber.
Ja, aber sehr düster und epochal. Ja. Also lässt sich so im stilistischen Bereich so bei Demoborgia, auch bei Cradle of Filth einsortieren. Also gibt's zackiges Geschrammel, aber auch so erhaben dahinschreitende Passagen, hin und wieder symphonische Akzente, wobei die, finde ich, gar nicht mal so dominant klingen, eher phasenweise eingestreut.
Ja, auch nicht so theatralisch, wie es die Demoborgia und Cradle of Filth machen, ja, sondern so tatsächlich mehr geradeaus.
Ja, ich finde das eigentlich echt dann besonders gut, wenn das Tempo so richtig anzieht. Das können sie wirklich sehr gut. Also zum Beispiel bei Ghost of Greed, der klingt anfangs total garstig, aber irgendwie auch eingängig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste gar nicht oder gar nicht mehr vielleicht auch, wie toll unser Saturnis singen kann. Also klar singen.
Ja,
der die Stellen sind echt sehr gut, sehr gelungen. Zum Beispiel bei Estrangement. Und das Atmosphärische kriegen sie auch ganz gut hin. Zum Beispiel bei Kyrie Gloria. Da ist so eine Art tiefer Gesang zu hören, der eine Zeile immer wiederholt. Das ist so ein bisschen wie so ein Mantra, klingt das fast.
Ja, ich mag aber auch die bisschen langsameren, progressiveren Teil Sachen. Lahan, der erste Song, geht irgendwie schon ein bisschen proggy, ein bisschen doomy los. Ain't Death Grand war, glaube ich, die erste Single. Die ist auch so dreuend, nicht besonders schnell, aber ganz viel Wucht dahinter. Und Wolf Within fand ich auch sehr toll. Ein ziemlich klassischer, ruppiger Dark Gothic Metal Song mit so einem düster schmachtenden Refrain fand ich sehr schön. Und ganz am Ende des Albums war ich dann echt vermehrt erinnert so an die alten Alben von Agatha Damon, sag ich mal. Agatha Damon oder Gato Daimon, ich sprech's mal so aus. Kann man beides auch, glaube ich. Aber die letzten Songs, der Zweiteiler In My Dreams und das groß angelegte Finale The Divine, das erinnert mich tatsächlich so an die ersten zwei, drei Alben der Band, vor allem an Chapter 3, ist vielleicht aber auch einfach der Nostalgie geschuldet, weil ich war früher tatsächlich sehr großer Fan.
Du hast ihn doch auch mal interviewt, den Herrn Bickler, oder?
Ich habe ihn damals für mein kleines Fanzine tatsächlich auch interviewt und hatte so Kontakt zu ihm. Das war ja noch in den Anfangszeiten des Internets sozusagen.
Das ist lang her.
Ja, so um die Jahrtausendwende hatte ich mein kleines Fanzine und habe mich dann gefreut, irgendwie zu Saturnis Kontakt aufnehmen zu können über dieses neue Tool, E-Mail. Und ja, das war schon cool. Und noch cooler dann natürlich, ihn irgendwann als Kollegen bei Metal Hammer direkt kennenlernen zu dürfen.
Das ist immer so schön, wenn sich dieser Kreis schließt, wenn man dann so als junger freier Mitarbeiter oder freie Mitarbeiterin kommt man da zu diesem Team und denkt sich so, alle sind schon so lange dabei und ich bin jetzt der Neue und die Neue und dann stellt man so fest, diese Leute, die man so aus dem Heft kennt, das sind ja auch nur Menschen.
Also die meisten sind ganz nett.
Total, die allermeisten.
Nur Gunnar wollte mich aus dem Bus werfen. Aber zu Recht, ich war ein bisschen frech.
Ein Grund dafür.
Ja, ich war frech.
Ja, aber ich weiß noch zum Beispiel, wie ich ganz früh, ich glaube, meinen ersten Metal Hammer in die Hand bekommen habe. Damals durch, ich glaube, in der Schule war das irgendwie, stand irgendwas zu Bon Jovi drin. Ich glaube, irgendwie ein Jubiläum. Und habe das dann irgendwann letztens zum 35-jährigen Metal-Jubiläum wieder recherchiert und habe dann festgestellt, dass diese Geschichte tatsächlich von Matthias Mineur war damals. Und ja, der schreibt ja heute auch noch für uns.
Ja.
So schließt sich der Kreis.
Ja, in der Tat. Sehr schön, wie konstant das alles ist.
Ja, und apropos schließender Kreis, ich weiß nicht, ob du das jetzt auch gerade sagen wolltest, Agatha Diamond haben übrigens nicht nur den Gastsänger von Benighted auf dem Album, sondern auch ihren eigenen Ursänger, Blood Dracul.
Genau, von dem ich damals auch großer Fan war, hab sogar das Album seines Solo-Projekts gekauft, Ra hieß das, das war irgendwie noch deutlich gutischer und glaube ich gar nicht Metal, aber ich mochte seine Stimme sehr und mag sie immer noch und auch auf diesem neuen Agatha Diamond Album The Seven. Was ich auch noch erzählen wollte, kleine Anekdote von früher, der allererste Song, den ich aus dem Internet heruntergeladen habe, war ein Agatha Diamond Song.
Oh nein, Klage hängt an.
Nein, gar nicht, komplett legal. Das war damals auf der Website der Band irgendwie. Man konnte von dem damals aktuellen Album Higher Art of Rebellion war das zweite Album, kam 1999 raus. Konnte man zwei, drei Songs irgendwie runterladen und
hat eine Stunde gedauert wahrscheinlich, oder?
Ja, tatsächlich so. Ich saß...
Sebastian, geh aus dem Internet!
Ja, so ähnlich war es. Ich saß mit meinem Onkel zusammen, weiß ich noch, vor dem Familien-PC und wir waren total so, und wie geht es, dieses Runterladen von Liedern? Kann man das mal probieren? Und cool und und hier? Okay, und jetzt lädt's. Können wir jetzt von der Seite runter oder muss die Seite geöffnet bleiben? Wir lassen sie mal geöffnet. Und dann lud es halt echt eine Stunde, aber dann hatte ich eine MP3. War geil.
Die guten alten Zeiten.
Ich weiß nicht mehr genau, ob es das Song Tongue of Thorns oder ob es, Achtung, mein Rumänisch ist etwas eingerostet, Nechiama Pamintul war. Es war auf jeden Fall ein Song von Higher Art of Rebellion. Bis heute eins meiner liebsten Alben übrigens auch.
Mit Vorgeschichte.
Mit Vorgeschichte, genau. Genau. Ja.
Ja, vielfältiges Album, findet jeder was, würde ich sagen. Für Metal, Black Metal Puristen vielleicht nichts. Also wenn man nur Geschrammel hören möchte, eher nicht. Aber für alle Menschen, die das Düstere mit ja, so einer gewissen Atmosphäre versetzt haben wollen und nichts dagegen haben, wenn mal eine Klavierpassage auftaucht. Warum
Ja,
nicht?
unbedingt. Und wer es ein bisschen traditionell schwärzer, ruppiger mag, der ist, Entschuldigung, nächste Woche mit Dark Funeral gut bedient. Das neue Album We Are the Apocalypse steht an. Das vorherige Album Where Shadows Forever Reign ist auch schon wieder 6 Jahre her.
Krass,
Lassen
okay.
sich gerne mal Zeit. Ich glaube, vor dem letzten gab es eine 7-jährige Pause. Aber entsprechend ist man nicht so übersättigt und freut sich, wenn es wieder da ist. Gab traditionell natürlich auch mal wieder Line-Up-Wechsel. Ich glaube, zwei Musiker wurden ausgetauscht seit dem letzten Album. Das passiert bei Dark Funeral ja auch ganz schnell. Der Sänger ist aber noch mit am Start. Lord Ahriman ist mit am Start. Das letzte Album, wenn man es direkt zum Vergleich ranzieht, hatte vielleicht ein bisschen höhere Hitdichte als das jetzige. Macht aber nichts, weil dafür, dass das so roher, relativ ursprünglicher Black Metal ist, ohne Keyboards, ohne Klagesang, ohne Gothic-Schlagseite, es ist beeindruckend, wie sehr das rockt.
Ja, also ich fand den ersten Song Nightfall fand ich auch sehr gut gesetzt. Der zieht sofort ins Album rein, weil der ziemlich flott und irgendwie simpel auch ist. Dann gibt es noch Where Our Vengeance Is Done und Entschuldigung, When Our Vengeance Is Done und Nosferatu geht auch gut voran. Schrammeln und Melodie quasi schön vereint auf ganz gekonnte Weise. Dann gibt es ein paar langsamere Stücke. Es stimmt aber, dass viele Songs auf diesem Album wirklich nach einem relativ ähnlichen Schema funktionieren und dass es nicht so viel Abwechslung gibt. Aber das, was sie machen, machen sie halt trotzdem gut. Also wenn man zum Beispiel dann mittig so Beyond the Grave oder auch A Beast to Praise, das gleich danach kommt, anhört, da hört man schon Qualität und natürlich auch absolute Black Metal-Kompetenz, also was man halt von Szene-Veteranen wie Dark Funeral erwartet.
Aber richtig auch, das Schema wiederholt sich auf Albumlänge schon so ein bisschen, trotz dem dynamischen Auf und Ab, dass sie merklich versuchen, das Album einzuflechten und das weitgehend auch gut funktioniert. Ja, trotzdem nicht jedes Song der Überhit, aber man kann oft genug die Faust ballen, man kann das Haar kreisen lassen, man kann irgendwie schön Zeilen mitgrölen. Das ist schon alles schön und gut und toll und Schwarzmetall soll ich sagen,
Ursprünglicherem Charakter.
das wollte ich nicht sagen, sondern mit erhobener Faust,
Ja, also
mit Energie dahinter.
genau, also
Und
zwei Black Metal-Alben, die sehr unterschiedlich sind, aber auch beide empfehlenswert sind.
total. Und ich mag Lord Ahriman einfach. Ich
Ja.
fand's so toll. Der war mal bei den Metal Hammer Awards.
Ja, ja,
Wahrscheinlich war es
ja.
nach dem letzten Album, also so 2016, 2017. Haben sie vielleicht sogar was gewonnen? Das kann sogar sein.
Ich weiß
Haben sie
es
einen
nicht
Award
mehr.
gewonnen? Auf jeden Fall war er so gut drauf, hat sich so gefreut, da gewesen zu
Das war viel
sein.
zu
Und
nett einfach.
ja, total. Der hat danach irgendwie Tage, gefühlt Monate lang noch ständig Fotos davon gepostet und gerepostet und war einfach super drauf und
Darf man gar nicht erzählen, das
mag den
ist.
Kerl. Hat er gepostet. Also ich glaube, die Welt darf schon wissen, dass er
Eigentlich
gut
ein netter
drauf
Kerl
ist.
ist, oh nein, Image
Trotz.
kaputt.
Ja,
Los, Ariman!
Lord Arima, das ist wie bei meiner Lieblings-Death Metal-Instagram-Familie, der Familie Corpse Grinder, die ja
Ja.
auch halt einfach alle 2 Wochen gefühlt in Disneyland verweilt. Disney World sogar.
Ja, Hass aber mit Herz.
Herzlich wird es, glaube ich, auch mit dem nächsten Album, das wir vorstellen wollen, wegen seiner Hintergrundgeschichte.
Ja, das ist eine ziemlich traurige Geschichte. Und zwar geht es um das Soloalbum von Eric Wagner. In the Lonely Light of Morning heißt das. Und Eric Wagner kennt man hauptsächlich als Ursänger der US-Doom-Metal-Band Trouble. Mit denen hat er seit Anfang der 80er gespielt und die ersten Alben für sie eingesungen. Darunter waren Werke wie Trouble, ja, das Debüt, und The Skull. Später gab es noch ein weiteres Album, das auch Trouble hieß, lustigerweise.
Man kann nie genug Ärger haben.
Ja, genau. Ende der 90er, apropos, ging es dann auch mal auseinander. Danach ist er nochmal für ein paar Jahre zurückgekehrt und hat dann noch ein Album mit ihnen gemacht, das war 2007. Dann hatte er eine eigene Band namens The Skull, also so wie das zweite Trouble-Album. Außerdem noch ein paar weitere Projekte. Und der hat eine sehr eindringliche Stimme mit hohem Wiedererkennungswert. Deswegen wird er in der Szene auch von vielen Leuten wirklich als Legende, als Inspiration und als ja, einer der Urväter des Genres Doom Metal angesehen, halt im amerikanischen Sektor. Genau, und die Geschichte des Albums ist eine tragische. Und zwar ist der gute Eric Wagner im August 2021 im Alter von nur 62 Jahren verstorben. Dieses Album erscheint also posthum, nach seinem Tod. Da klingen natürlich erstmal so ein bisschen die Alarmglocken, muss man sagen, weil oft genug wollen ja Leute aus genau solchen Situationen Profit schlagen. Und
Ja, aber hier nicht, oder das Album
nee,
war fertig.
für dieses Album gilt das, glaube ich, echt nicht, tatsächlich. Also er hatte lange vor, dieses Soloalbum zu machen und hat das Ganze nur wenige Wochen vor seinem Tod fertiggestellt.
Ja, das heißt, es war fertig. Es hat natürlich, ähnlich wie wir es letzte Woche hatten bei unserem Jubiläumsrückblick auf das Woods of Ypres-Album, das ja auch so eine ganz besondere Magie und ein ganz besonderes Standing einfach hat, dadurch, dass der Protagonist gestorben ist nach den Aufnahmen und erst nach seinem Tod das Album rauskam. Das gleiche Phänomen haben wir jetzt hier und klar, dann hört man Sachen auch noch mal ganz
Anders,
anders,
ja.
dann kriegen Songs auf einmal eine ganz andere Bedeutung, gerade bei dem ja sowieso immer dem Tode recht nahestehenden Doom Metal. Klar, logisch, dass sich da dann irgendwie Interpretationen aufmachen lassen, so hatte es geahnt, was auch immer.
Ja, es ist so ein bisschen unheimlich. Also in vielen Stücken ist auch die Rede von Sterblichkeit und Überlegungen zum Tod. Und es wirkt echt stellenweise so, als hätte er irgendwie geahnt, dass die Songs sein Vermächtnis werden würden. Und genau das macht eigentlich die Platte aus. Ich meine, also musikalisch gibt es jetzt keine größeren Überraschungen. Das ist Doom Metal.
Das Cello vielleicht.
Ja, würde ich auch sagen, genau. Also Doom Metal im gemächlicheren Tempo. Wie schön wuchtige Riffs, dann eben dieses sehr traurige If You Lost It All, wo eben dieses Cello drin ist. Genau, und über allem thront natürlich seine sehr charismatische und eindringliche Stimme. Aber eben im Zusammenhang mit den Texten wird halt nochmal was ganz Besonderes draus. Da gibt es so eine gewisse Aura.
Ich muss zugeben, es war nie mein Genre, es war nie meine Band, Trouble in the Skull, zu langsam,
Ruhm
zu
halt.
Doom halt, ist nicht hundertprozentig meins, obwohl ich sehr gerne zum Beispiel auf dem Desert Fest bin, mir das live gebe, aber nichts, was ich zu Hause irgendwie regelmäßig auflege, da brauche ich ein bisschen mehr Energie einfach. Trotzdem und gerade mit dem Hintergrund, den das Album jetzt hat, ist es sehr faszinierend zu hören. Ist ein stimmungsvoller, passgenauer und respektabler Nachlass. Und schön, dass es vor seinem Tod noch fertigstellen konnte. Schön, dass es ans Licht der Welt noch kam und die Fans jetzt tatsächlich noch die wahrscheinlich letzten Töne von ihm zu hören bekommen
Ja, ich
dadurch.
wüsste nicht, ob er noch was weiteres aufgenommen hat. Das kann man natürlich auch nie ausschließen, keine Ahnung. Aber so in
Irgendwelche
Albumform,
Demos, was auch immer, kann es noch geben,
genau,
bestimmt,
aber
warum
in
nicht?
Albumform ist das ein wirklich schöner und auch berührender Abschied von einem wichtigen Musiker, der natürlich auch wieder viel zu früh gegangen ist. Kommen wir zu Alben vom 11.3.
Ich würde vorher noch ganz kurz reinwerfen am 18.3. Wenn ihr am 18.3. unbedingt Maiden hören wollt, aber nicht Maiden hören wollt, es erscheinen gleich zwei Alben, die hundertprozentig nach Maiden klingen. Ich wollte es nur kurz reinwerfen, wir gehen bei denen jetzt nicht so tief ins Detail. Weil man so viel auch nicht sagen kann, außer sie klingen nach Maiden. Das
Mehr
ist.
als Maiden.
Ja. Einerseits die Griechen Stray Gods mit ihrem Album Storm Walls.
Das ist krass, nur Epigonentum, ne?
Ja, voll. Es klingt der Sänger, Arthur Almeida heißt er, klingt einfach eins zu eins wie Dickinson. Songwriting, Melodien, Gitarrensound, es ist so eins zu eins zwischen Powerslave und Somewhere in Time angesiedelt. Es ist halt. Obwohl es so 100% eindeutig noch Maiden klingt, klingt es halt nie so, weil die Songs halt einfach nie so auf den Punkt sind. Das macht es dann vergleichsweise unspektakulär, weil mehr als, haha, das klingt ja genau wie, passiert dann auch nicht. Das ist witzig, das ist cool, das hört man sich mal an, viel mehr ist dann aber nicht. Darum erscheinen auch gleich zwei Alben dieser Art nächste Woche. Das andere ist The Plague Chord von der Band Gauntlet Rule von unserem guten Freund, der gefühlt eigentlich jede Woche mindestens drei Alben rausbringt, Roger
Ja, der
Johansson.
war da wieder dabei,
Ja,
richtig.
selbstverständlich
Aber
war der dabei.
der macht doch sonst Death
Der
Metal.
macht sonst Death Metal. Das ist das Spannendste daran eigentlich, dass Roger Johansson sonst halt zwei Death Metal-Alben in der Woche veröffentlicht, jetzt
Mindestens.
mal ein Heavy Metal-Album, das nach Iron Maiden klingt, aber warum auch immer nach der Blaze Bailey-Ära von Iron Maiden. Der Sänger Teddy Möller, ebenfalls bekannt von Lock Vostok, eine Prog-Melo-Death-Metal-Band, klingt wie Blaze Bailey. Das Songwriting ist dann auch mehr an die Blaze Bailey-Ära angelehnt. Damit hört es nicht auf. Blaze Bailey hat sogar einen Gastauftritt im
Nein,
Song Die
wirklich.
for My Dreams.
Aha.
Ehrlicherweise ist das nicht mal der beste Song des Albums. Da hätte ich eher Run the Gauntlet empfohlen, wenn ihr mal reinhören wollt. Den packen wir auch in unsere Playlist, bald möglichst. Insgesamt ist es ein bisschen schroffer und stumpfer als die Konkurrenz in Anführungszeichen von Stray Gods. Kann man beides mal hören, ist beides witzig. Danach hat man vielleicht Bock, Iron Maiden zu hören. Kann passieren.
Aber nicht das neue Album.
Wenn einem das neue Album zu langatmig und progressiv war, dann ist man vielleicht sogar ganz gut aufgehoben bei den Stray Gods und Gauntlet Rule. Das aber nur als kleiner Seitenhieb für den
Exkurs.
18.03., ein Exkurs. Wir können uns dann gerne auf den heutigen Freitag verlegen, den 11.03. Ich glaube, da hast du dir auch ein Album rausgepickt, das ich jetzt ehrlicherweise gar nicht mehr gehört habe vor der Aufzeichnung.
Ja, und zwar das Album Sagas von Vanir. Und zwar ist das, oder Vanir, und zwar ist das eine dänische Viking-Metal-Truppe, die gibt es seit, ich glaube, so 2009. Sagas ist ihr sechstes Album und das Ganze klingt ziemlich nach Amon Amarth, also Growlgesang, melodischer Death Metal, hauptsächlich schnellere und treibende Stücke mit epischen Gitarrenmelodien, je nach Möglichkeit. Insgesamt ist es eher ein bisschen düsterer gehalten. Manchmal binden sie aber auch so atmosphärische Sachen ein, einzelne Männerchöre, manchmal so Intermezzi, die ein bisschen ruhiger sind. Ja, es gibt ja viele Amon-Epigonen, aber bei Vanir ist es so, finde ich, dass die nicht eins zu eins abkupfern, sondern schon ihren eigenen Stil haben. Also sich auch, glaube ich, versuchen, eine gewisse Eigenständigkeit zu bewahren. Kann man in jedem Fall sehr gut hören. Als Anspieltipp hätte ich einmal das Stück Sesrumnir, oder auch, ein bisschen leichter auszusprechen, See the Dragons Ride. Das ist so eine absolut typische, nach vorn gehende Nummer zum Mitbängeln, die von der Schlacht erzählt. Und ja.
Ich glaube, ich habe den Song nicht gehört, aber ich kann mir bei dem Songtitel jetzt schon genau vorstellen, wie es klingt.
So ein Faustball-Ding ist das quasi.
Hör aber in unserer Playlist auch gleich nochmal rein.
Genau, und thematisch dreht sich das, wie zu erwarten war, so um Wikinger-Themen, nordische Mythologie. War bei den Vorgängerwerken auch schon so. Bei diesem spielt das Schicksal und die Schicksalsgöttinnen Nornen eine wichtige Rolle. Das sieht man auch auf dem Album-Artwork. Da ist quasi eine dieser Schicksalsgöttinnen zu sehen. Teilweise kann man die Songs aber wohl auch mehrdeutig verstehen. Zum Beispiel Black Clad handelt eigentlich von der nordischen Gottheit Brage, kann aber ebenso als Tribut an die Metal-Szene und an die Metal-Fans verstanden werden. Also ein schöner Bogen
Hatten wir
quasi.
sowas nicht auch beim letzten Amon Amarth-Album, dass es in erster Linie um irgendeinen Wikingergott ging, aber dann war doch ein Boxer gemeint oder so ähnlich?
Nee, ein Baseballspieler.
Ein Baseballspieler, noch cooler. Ja, okay.
Hammer of Thor,
Ja,
genau.
okay.
Ja. Irgendwas
Schön.
mit Meta.
Irgendwas mit Meta und irgendwas mit Sagas. Den Albumtitel hatten Equilibrium zwar vorher, aber das macht ja nichts, den kann man öfter verwenden.
Ja, finde ich auch.
Ja. Der lässt sich schön vorwärts und rückwärts lesen.
Ha,
Ja,
tatsächlich.
toll.
Ein Palindrom.
Ein, heißt das so?
Ja.
Na dann. Wieder was gelernt, das ich schnell vergessen werde, ob ich
Ja.
möchte oder nicht. Nicht so schnell zu vergessen, das neue Ghost-Album Impera, das heute groß erscheint. Damit kommen wir so zur, ja, zum Top-Thema der heutigen Sendung. Man muss sich fragen, ist der Witz, okkulte und satanische Texte mit fröhlichen Melodien und tollen Hardrock-Doom-Songs zu verknüpfen? Na, Doom machen sie nicht mehr, war am Anfang so. Bleiben wir bei Hardrock. Ist der Witz erzählt oder nicht? Nein, ist er nicht.
Wieso sollte der erzählt
Ja,
sein?
Ghost finden, naja, weil das Deep Panther-Witz zum Beispiel schon lang erzählt ist.
Ja, aber das war auch nie richtig lustig.
Naja, da gehen die Meinungen auseinander. Bei Ghost hingegen nicht so. Da sind, glaube ich, die Meinungen alle gleich.
Da gibt es
Es,
zumindest nicht so viele Untenrum-Witze.
auf jeden Fall, nein, der Witz ist nicht auserzählt. Ghost haben es geschafft, nochmal einen neuen Dreh zu finden. Neben der Kostümfeier und der Optik sind es einfach vor allem die perfekt geschliffenen Rocksongs, die das Album ausmachen und die Ghost dahin bringen, wo sie sind, nämlich auf dem ersten Platz des Metal Hammer Soundchecks. Impera ist unser Album des Monats, der Woche wollte ich jetzt schon sagen, Album des Monats in der brandneuen Metal Hammer
Vielleicht sogar
Ausgabe.
des Jahres, wer weiß.
Es kommen noch ein paar, hoffentlich. Und es ist halt nicht, es ist kein Maximum-Metal-Album, muss man sagen. Es ist ein Rock-Album, ein sehr, sehr gutes Rock-Album und einfach also es ist einfach so eine Frechheit, wie viele und wie krasse Ohrwürmer Ghost drauf packen. Es mettelt jetzt nicht hundertprozentig, aber es ist halt einfach schön. So, man kann nicht dazu Nein sagen, sondern einfach nur Yes.
Ja, aber also klar, es ist jetzt kein Priest oder Maiden, aber es hat für mich im Metal echt durchaus seine Berechtigung.
Ja.
Also ich empfinde es ehrlich gesagt auch wieder als härter, als es schon mal war.
Ein Stück weit,
Also
ja.
es trifft schon ganz ordentlich. Und vor allem ist es einfach unfassbar vielfältig und beinhaltet so unfassbar viele unterschiedliche Einflüsse und Instrumente und Akzente, dass man wirklich lange braucht, um das alles zu erfassen. Also es ist wirklich sehr opulent und irgendwie auch sehr reich in Szene gesetzt. Aber halt auch auf der anderen Seite sehr eingängig und sehr feierbar. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist wirklich das erste Album in diesem Jahr, das mich wirklich, wirklich begeistert. Also da gab es bisher, es
Also
gab
viele
viele
noch, ich
gute Alben, aber es
weiß
gab bisher für mich bis noch nicht so das, wo ich gesagt habe, so ja, das würde ich eigentlich immer, immer, immer wieder hören.
aber Amorphis.
Ja,
Aber
schon auch. Ja.
es stimmt total, Ghost bleibt einfach noch mehr kleben, das ist so das Gemeine. Impera hat auch Elemente, die muss man sich ein bisschen erarbeiten, da muss man sich, oder die erschließen sich einem erst. Aber viele Sachen catchen einen sofort. Also ich war sofort irgendwie bei Spillways dabei. Der hat mich irgendwie
Ja.
sofort abgeholt. Ist so super eingängig, super fröhlich, theatralisch, irgendwo zwischen Meat Love und ABBA und Journey. Aber hat irgendwie dann doch auch so einen finsteren Text. Ich weiß nicht, ob es um die Gefahren von sozialen Medien oder um Drogenmissbrauch geht. Ich glaube, man kann es so oder so reinlesen. Ich habe die Texte noch nicht vor mir gehabt. Aber der Song selber ist einfach so. So ein geiler Schmachtfetzen.
Eine Schmonzette. Wie die Kollegen von Rolling Stone bestimmt sagen würden.
Das ist ein schönes Rolling Stone-Wort, absolut.
Darf ich da kurz zu den Texten nochmal einhaken?
Ja.
Und zwar ist das was, was mich ein bisschen enttäuscht hat. Ich habe ja eben den Herrn Tobias Forge interviewen dürfen. Es war aber nicht möglich, vom Label vorab die Texte zu bekommen.
Das ist manchmal schade.
Das ist oft schade. Also, das finde ich auch, gehört eigentlich zur Promo mit dazu. Es sollten eigentlich zu jedem Album, zu dem man ein Interview führt, sollte man natürlich die Texte bekommen. Oft ist das auch so. Bei großen Alben, großen Geschichten, Titelgeschichten haben wir die natürlich auch. Bei den meisten kleineren auch, aber eben nicht bei allem. Und dann ist es manchmal so, dass man im Interview mit dem Künstler gerne über Dinge reden würde und dann kann man aber nicht über diese Dinge reden.
Ja, man versteht schon viel, aber halt doch nicht immer alles. Und wenn man sich reinlesen kann, kann man doch nochmal andere Schlüsse irgendwie daraus auch ziehen. Das Album selber folgt aber einem Konzept. Ich glaube, darum geht es auch gleich im Interview. Da müssen wir jetzt vielleicht nicht so tief einsteigen.
Ja, zum Teil geht es um ein Konzept. Also es ist kein durchlaufendes Konzept, es sind eher nur ein paar Songs. Genau, aber das kommt dann nachher nochmal. Vielleicht noch zu den Songs. Also neben diesen Instant-Hits, von denen wir es jetzt schon hatten, dann gehört, finde ich, auch Kaiserion noch dazu. Finde ich auch, gefallen mir auch ein paar Songs, die so eine bestimmte Atmosphäre haben. Also zum Beispiel Watcher in the Sky finde ich total großartig. Da sieht man irgendwie schon diese Searchlights, sieht man schon so cineastisch vor sich. Ist total großartig. Twenties ist ein Wahnsinnssong. Also das ist ja
Das ist eine nette
so,
Überraschung, das Album auch,
ja,
ja.
das ist irgendwie so opulent und vielfältig instrumentiert und diese stete Gefahr schwingt irgendwie mit. Aber halt auch dieses Feierbare der 20er Jahre. Also das ist irgendwie total großartig gemacht. Und der letzte Song, Respite on the Spider Fields, den finde ich auch unfassbar. Also diese Musikalität, die da drin steckt, ist Wahnsinn.
Das ist der eine Song, der mir einfach nicht im Hirn bleibt. Das kann auch einfach daran liegen, dass es der letzte Song des Albums ist und mein Hirn da schon voll ist, weil vorher so viel passiert ist. Und ich finde ihn auch gut, wenn ich ihn höre, aber
Völlig
ich kann
Wahnsinn.
mir nichts von diesem Song merken.
Ich auch nicht unbedingt, aber immer wenn ich es höre, finde ich es einfach nur richtig gut.
Was ich mir dafür sehr gut gemerkt habe, ist noch Griftwood mit so einer geilen Van Halen in Talking About Love, Gedächtnisgitarre und diesem schmachtenden
Yes!
Yes,
Das ist
das immer
Wahnsinn.
kommt. Das ist Wahnsinn. Auch.
Ja.
Mega Refrain, aber trifft Satan irgendwie zum Dahinschmelzen.
Ah.
Sehr, sehr schön. Die finsteren Songs, du hast von der großen Bandbreite gesprochen, es ist nicht alles happy, happy. 20s, wie du schon sagtest, ist auch düsterer. Vor allem aber die beiden Singles, Call Me Little Sunshine und Hunter's Moon, sind, glaube ich, so die düstersten und ausgerechnet das waren die ersten Singles. Fand ich auch eine interessante Wahl, weil die nicht so
Nicht so stellvertretend irgendwie
nicht so
aufstehen, ne?
stellvertretend unbedingt sind für
Eigentlich
das
auch gar
Album
nicht mal die
eigentlich.
besten Songs, aber
Nee.
ja, ist ja auch nicht so schlecht, wenn es sich dann noch steigert.
Total. Und das tut Absolut.
Ja, und also über das Album könnte man wirklich stundenlang reden, finde ich. Beim Interview kam es dann auch leider wieder zu einem Phänomen, auf das man öfter trifft. Und zwar haben große Bands ja meist einen ziemlich durchgetakteten Interviewplan. Also jeder Journalist bekommt halt nur ein gewisses Zeitfenster, um seine Fragen zu stellen. Und in dem Fall haben wir uns, glaube ich, eigentlich schon recht nett und auch interessant unterhalten. Aber am Ende der Zeit hätte ich noch gefühlt 2 weitere Stunden mit ihm sprechen können und auch wollen, weil ich hatte einfach noch sehr viele Fragen zu einzelnen Songs und was da dahinter steckt und hatte ja eben die Texte nicht bekommen, wie gesagt. Und dann möchte man ja den Musikern auch nicht irgendwas quasi in den Mund legen oder irgendwelche seine eigenen Behauptungen da propagieren, sondern möchte schon auch vom Musiker wissen, ob das dann auch so ist. Leider ist dann irgendwann die Zeit vorbei und der nächste ist in der Leitung.
Unangenehmer ist natürlich nur, wenn man am Ende seiner Fragen noch Zeit übrig hat und dann so, ja, können wir auch 10 Minuten früher aufhören?
Das passiert selten. Aber egal, damit müssen wir jetzt leben. Und ja, ich würde sagen, wir hören dann einfach mal ins Interview rein. We reach you in Seattle, Washington, on your tour with Volbeat. What can you tell me about your first US show and the return to live concerts?
It's always chaotic. First date of the tour, first couple shows of a tour is always fucking nightmare. One, but then when you're on stage, it's like, especially the day before yesterday when we did the first show, it was almost an unrealistic feeling of over the course of these 2 years, I've hardly been to a show. You know, I've hardly seen many people at the same time. And all of a sudden you're in this room with thousands of people who are there, and you know, it was a great feeling of resemblance, that obviously, because you've done it so many times, you feel immediately like that this is, you know, this is how it's supposed to be. But you have to sort of pinch yourself, like, is this really happening? You know, we've been talking about it so much and imagining how it's going to be and how it's going to work out, and then you sort of lose a lot of the things. You sort of forgot a few things that was supposed to happen, and so you know, we're not really synced yet. Luckily, we're the same band, so it's we know each other very well, and we've done hundreds of shows together before. But you know, there's always, you know, and on the first show as well, you sort of miss out on cues, you miss that, and oh yeah, shit, I was supposed to stand over here when this happened, and stuff like that. Some people like seeing first shows just because it's kind of a little bit off script. But I'm also a control freak. I love doing like show 37 and show 68 on a Tuesday, you know, because it just flows so well. You get a better show then because people are, you know, they know what to do and everything just flows. And I'm not only talking about the band, it's like, a show is coordinated by so many things, by so many people. We have 40 people in the crew, and this is another element of touring in this environment now with everything that's going on. Hopefully, it is sort of decaying now, but it's also like getting things to work. So many people have to call in sick because of them testing positive. You know, what worries me is a little bit the experience for the crowd, because so many people are coming, showing up, and the venues are understaffed, and everything is delayed. You know, everybody needs to go through controls. Everybody needs to, you know, get their, you know, go through metal detectors. Everybody, there's so many security things that I'm just worried about people not having like a great experience. That's what I'm worried about. Because it takes so much synchronization.
Good luck for the rest of the tour, of course. And we, of course, would love to see the shows in Europe as well. But yeah, fingers crossed for that. We'll see. Wait and see. And I read you already played Kaiserion, which leads us to the new record. And in the last interview with us, you said that each record is some kind of reaction to the last ones. So, in which way does the new record react on the ones before?
What would be the main things that's easy to point at? There were a few things that I wanted to do on this record that might not come off as super evident for anyone listening, but that meant something for me in terms of things to achieve. I'm always trying not to get stuck in my go-to writing techniques. The same way that I try not to repeat rhymes. Every time I write a record and a new song, I try to come up with new words so that I don't rhyme the same words all the time. And because you want to avoid being like, oh, true blue for you, like that, yeah, that sort of stuff. Yeah. It's very easy to start doing that, especially when you're writing in rhymes. And it's similar with music and writing, like, oh, I know, I just want to take that note there. That's so typically me. And I sort of hear that, like, that's so typical of me to do that. And you try to reinvent yourself a little, but then you have to also make sure that, you know, that the songs get, you know, good, listenable. And I want to like the song, of course. So you have to sort of match those two, like be intuitive, but be wary of what's typical of you to do. And there were a few things on this record that I wanted to try out. Like Kaiserian is a song that's in major key. I don't normally write in major key. I usually, my go-to sort of frame of mind is sort of melancholic. Which is kind of weird actually, because I like a lot of up tempo, sort of uplifting music. But when I write, I have a tendency to write in minor key.
Yeah.
But I figured like I want to try to write a song in the beginning that's, there's just an opening track that's super positive, at least on the, you know, just hearing it. The lyrics for Kaiserian is so dark. So that sort of matches the two things. But that was one thing. And then I wanted for this, writing this record also, to avoid being too quick from verse to chorus. Kind of influenced by Def Leppard in a way, because I've always thought that when you listen to Pyromania or Hysteria, it's insane how long it takes for them to go from start to the chorus, because it's like five different sections and then finally there's a chorus. And I wanted to expand on that and see if I could write like a verse and then another part and then maybe something else and then comes a chorus.
Yeah.
Which was a little bit of a mind game, you know, is like just try to come up with another part instead of like Squarehammer, that's very short. Squarehammer has very much a Ramones sort of arrangement. And yeah, so stuff like that. But this, we're talking subtle things. This is, might not be something that people react to. But right. For me, going into a writing, it does mean something. It, like that's like a little bit of a challenge.
If we kind of switch to the topics of the record, so the prequel was based on the Middle Ages and the Great Plague. So this would have been the perfect record for now, as we're dealing with another disease. So some kind of prevision, maybe.
Right. Well, I hope that this new record is not as clairvoyant as Prequel was.
Yes. Yeah, and instead of a plague, it deals with the rise and fall of empires. And I read that this topic is kind of based on a book that you read, The Rule of Empires by Timothy Parsons. So what interested you about this topic, and which aspects did you want to cover on the record?
I think that the idea to at some point write a record that dealt with the ideas of an empire rising and falling came when I am in Seattle right now. And ironically, this was in Seattle in 2014. I went into a bookstore and I saw that book. And immediately when I saw the title of the book and its sort of undertitle, it was like, I know what that book is about. I understand what it is about, because I'm interested in history and all those things. I understood what the book was about, and I got the idea right there and then that at some point I want to make a record that deals with the idea of empire. So the book, it wasn't like I bought the book, read it, and then came up with the idea. I saw the title, bought the book, already had the idea, and later sort of went through the book. Because the book has itself inspired me to write a record, but it's not like the lyrics are based on what's in the book at all. That's basically the answer to that. So I'm not discrediting the book at all, but it's not inspired by just that book. It's inspired by a lot of other things.
Yeah. So what was interesting for you about the topic in general?
Wow, that itself is that's a separate interview almost. I mean, I think that conceptually it's interesting, you know, just viewing historically how empires have been built up and why they ultimately always sort of fall apart because of human nature. And I think that we are now here especially in the Western world, we're experiencing something that we thought we have an idea in the West about old times being barbaric and uneducated and unenlightened. And us now, we're sort of the peak of our civilization. And we're just progressing. And we're being more secular and everything, all these things. But all of a sudden, now these last 5 years, especially here in America, but also in Europe, we're sort of turning back again. We're going backwards. We're getting a little bit more religious. We're getting a little bit more conservative. We're getting a little bit more, you know, it circles back. And I think that we, in modern day life, we think that all the empires of the past that fell, they were just failures, but ours, that will stand the test of time. I'd love for that to happen, but historically, statistically, no, that will right. not happen.
Yeah, so it's kind of kind of continues the thoughts you already had on prequel, sort of the medieval social media criticism, a bit like that.
Yes, the record, even though it's visually, it sort of takes place in some sort of Victorian Gothic. That's just visually, it's just a symbolism. It's the same thing as with prequel. It's not technically about the plague, it's about mankind, it's about what we're going through now.
Interesting. And with Ghost, you also established your own empire, if we can call it like that. So what's necessary to rule this empire and to prevail it from crumbling?
I think the most important thing in order to make something stand for a time is to understand the fluidity of things and how things always change. As a control freak, one of the hardest things for me to sort of develop over the years, but that takes experience. I was, as many other control freaks, a little bit more of a victim of my control freakishness back when I was not successful.
Yeah.
Because when you're not successful, you have all the time in the world to come up with a watertight plan that you know from start to finish and that you won't back off from. And then when reality hits, you have a hard time changing the course because you've already sort of built the castle up on the hill. You already knew what it was going to be like. So anything that sort of sidetracks from that is going to be a failure. But if you're a general in an army, the good generals have always been quite elastic. They always had an end game. They already knew they knew what was the ultimate goal, but that goal was sort of loose and kind of big. And then they took part and sort of rolled with it because you have to change your plans quickly and sort of like the circumstances.
Yeah.
If that makes sense. You can't just retire and retreat just because things didn't go as exactly as you planned it and give up. It's understanding the fluidity of things. There's so many things with this, even though Ghost has become such a, in so many ways, all my dreams sort of come true. And I went from nothing to everything, basically. If I talk to friends of mine that I've known all my life, like people that I went to school with, they're like, you have everything that you ever wanted. Yes, I know. But it's in order to maintain that, like I have so many things that I still want to do with Ghost, like practical things that we haven't achieved yet. Nothing what you see ended up the way that I imagined it. It's all like alterations of my original plan. Everything. Opus didn't come out the way I wanted it. Infestus Amum did not. Meliora neither. Prequel no. And the new record is not also like what I imagined it to be. It's always knowing that everything is fluent and understanding that people like our band. They might not like it forever. They might not be around forever. Nothing stands eternally.
Yes.
Yes. Die deutsche Version des Interviews oder die Geschichte zum Album mit Quotes aus dem Interview, das noch länger war, als ihr jetzt hier gehört habt, findet ihr in der aktuellen Ausgabe des Metal Hammer. Abonnenten freuen sich sogar über einen exklusiven Ghost-Titel. Für die Kioskkäufer haben wir einen schönen historischen 40 Jahre Screaming for Vengeance von Judas Priest und 40 Jahre Number of the Beast von Iron Maiden prallen aufeinander. Für Abonnenten haben wir uns was Besonderes ausgedacht und unser Album des Monats auf den Titel gehievt als exklusives Sammelstück. Das Album hat es verdient, Ghost haben es verdient, super Band, die auch was zu sagen hat, musikalisch und inhaltlich, auf der Bühne Spaß macht. Leider nicht in Berlin spielt, glaube ich.
Ja, Leipzig.
Tour. Leipzig. Ja, okay, gut. Da bin ich so schnell wie in Friedrichshain, daher ist das vielleicht wirklich eine Option.
Ja.
Auf jeden Fall eines der Highlight-Alben des Jahres, das kann man, glaube ich, jetzt schon behaupten. Wir sind gespannt, was das Jahr noch so für uns bringt und was wir euch im nächsten Metal Hammer Podcast kredenzen dürfen, der euch am 25.03. um die Ohren fliegt. Bis dahin hört auch in unsere Podcast-Playlist rein, die findet ihr auf Spotify. Unser Accountname dort metalhammer-de. Ihr findet es bestimmt auch, wenn ihr einfach nach Metal Hammer Podcast Playlist sucht. Oder unter dieser Episode in der Beschreibung auf den entsprechenden Link klickt.
Ansonsten lasst uns ein Like da, schickt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr was anzubringen habt. Das passiert genau. Auch, da bedanken wir uns herzlich dafür. Ja, da sind wir gespannt von euch zu hören.
Genau, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und munter und Maximum Metal.
Macht's gut, tschüss.